Hier ist Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Herzlich willkommen zur Episode 74 mit dem Titel Let's Talk About Sex. Ja, doch, das bedeutet reden und ich werde nicht alleine über das Thema reden, sondern habe mir eine ganz wundervolle Gesprächspartnerin eingeladen, die bekannte Sexologin Anja Drews. Und wo redet man am besten über Sex? Natürlich am Küchentisch. Und das haben wir bei Anja in der Wohnung getan. Und Anja sagt von sich selber sehr gerne mit einem Augenzwinkern, ich verdiene mein Geld mit Sex und Musik. Denn die eine Leidenschaft ist die Sexualität und die andere ist die Musik. Sie legt auch noch als DJ auf. Sie hat allerdings noch eine dritte Leidenschaft. Sie redet gern. Das hörst du auch im Podcast. Und so repräsentiert sie als amtierende Präsidentin einen der größten Redeclubs der Welt, der Toastmasters, die Hanseredner. Dort habe ich sie auch kennengelernt. Und das Interview ist sehr lang geworden. Von daher will ich gar nicht so lange vorreden, sondern lass uns einfach starten. Viel Spaß bei dieser sehr espritreichen Folge. Herzlich willkommen, Anja Drews. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich tierisch, dass wir jetzt hier bei dir am Küchentisch sitzen. Vielen Dank, dass wir heute hier sprechen.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, in deinem Podcast zu sein. Obwohl wir an meinem Küchentisch sitzen, wo ich ja auch ganz oft sowieso mit Menschen rede. Also vertraute Situation auf jeden Fall. Und mit dir natürlich auch sowieso.
Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Da habe ich dich auch mal hier besucht. Ich weiß gar nicht, wann es war. Vorletztes Jahr, denke ich mal. Und da saßen wir auch hier bei dir am Küchentisch. Und es waren ganz viele Sextoys auf dem Tisch.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Ja. Doch, aber ich, weil das ist nicht gewöhnlich, dass ich zu Leuten komme und es liegen irgendwelche Sexspielsachen auf dem Küchentisch.
Ja, das
und
stimmt.
Du hattest gerade irgendeinen Blogartikel geschrieben zum Thema Sextoys und solltest die jetzt irgendwie beschreiben und hast mich dann noch gefragt, guck mal hier, wie fühlt sich das an und wie findest du das?
Hoffentlich habe ich dich nicht überfordert. Ich denke ja manchmal nicht so richtig nach, oder?
Nee, alles gut. Ich fand's witzig und das Thema Sexualität ist für mich zumindest kein Tabuthema. Ich rede da auch drüber und ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und vielen Dank, ja, dass du heute dabei bist.
Ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne.
Es geht ja in erster Linie bei mir nicht um das Thema Sex jetzt im Podcast, sondern um das Thema Herzenswege. Magst du dich einmal selber vorstellen, wer bist du? Wer war die kleine Anja vielleicht? Und ich habe das im Intro ja schon gesagt, du bist Sexualwissenschaftlerin, Sexualtherapeutin oder Sexologin ganz allgemein ausgedrückt. Du bist Coach, du bist Gesprächstherapeutin. Du hast für verschiedene Unternehmen gearbeitet, wie Beate Use und Orion. Und bist auch noch DJing.
Ja,
wie bist du da hingekommen?
Ja, genau. Ja, also wenn du sagst, soll mich vorstellen, also ja, Anja Drews. Und die Frage ist, ja, Herzenswunsch, Herzensweg, ne? Das ist eigentlich auch, ja, finde ich, ein super spannendes Thema. Es ist ja immer die Frage, wie die Leute irgendwo hinkommen. Das ist das, was mich auch bei meinem Thema Sexualität tatsächlich am meisten interessiert. Also wie kommen die Menschen zu dem, wo sie heute sind? Nicht nur der einzelne Mensch für sich, sondern der Mensch, also insgesamt. Es sind ja so wahnsinnig viele Faktoren, die damit hineinspielen, in das, wie wir Sexualität erleben.
Mhm.
Und ich finde, das fasziniert mich. Und das ist auch der Grund, warum ich mit diesem Studium angefangen habe. Also okay, der Grund ursprünglich war, dass es einfach dieses Modellprojekt an der Uni gab.
Mhm.
Und ich da mehr oder weniger reingestolpert bin. Aber im Gegensatz zu anderen, die nur einfach ein Thema suchten, an dem sie jetzt mal 3 Semester fest arbeiten können, wo sie fest eingebunden sind, war es natürlich für mich schon das Thema an sich, das ich spannend fand.
Okay.
Es war ein Modellprojekt für Sexualpädagogik an der Hochschule und hat ganz viele Facetten schon beleuchtet von Sexualität. Also nicht nur die pädagogische Seite, sondern eben auch schon die wissenschaftliche Seite. Und ich habe dann nach diesem Modellprojekt, das nach 3 Semestern zu Ende war, einfach weitergemacht. Ich hatte einfach so einen Wissenshunger in dem Bereich auch. Ich bin dann zu allen Fakultäten gelaufen und glücklicherweise wurde es damals auch überall angeboten. Also bei den Medizinern, bei den Juristen, bei den Soziologen, in Geschichte. Ich habe in Geschichte, glaube ich, eine ungewöhnliche Prüfung gehabt damals fürs Diplom, weil die anderen eben ja Geschichte hatten und wir hatten Mentalitätsgeschichte sowieso schon als Thema und dann noch über Sexualität war schon sehr besonders. Ich glaube, mein Professor fand das richtig cool. Wir hatten auch eine sehr, sehr gute Prüfung, das weiß ich noch. Ja, und es ist einfach so, dass in Sexualität so viel hineinspielt. Also nicht nur unsere Gene, die bestimmen, ob wir Mann oder Frau sind oder irgendwas dazwischen. Es sind die Hormone, es ist die Art und Weise, wie wir aufwachsen, wie wir an Sexualität herangeführt werden, sind kulturelle Bedingungen, die das Ganze prägen. Wir hier in unserer christlichen Kultur haben ja eher ein negatives Bild von Sexualität. Also ganz viele Menschen haben, oder gerade Frauen immer im Kopf, das ist nicht richtig, das ist schlecht.
Mhm.
Was sich auch auf das Körperbild, die Körperwahrnehmung wieder auswirkt. Das hat was mit Psychologie zu tun, mit Pädagogik. Es ist einfach alles. Es ist der Körper, es ist die Beziehung, in der wir zu anderen Menschen stehen.
Mhm.
Das, was wir dann tatsächlich nachher am Ende ausüben, der Sex, ist dann noch ein kleiner Teil eigentlich des Ganzen. Aber in dem spiegelt sich eben einfach alles wieder. Und ich finde das, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde das faszinierend. Ich finde das toll.
Okay. Gibt's denn da, also das Kind Anja Drews hat ja jetzt sicherlich noch nicht so viel mit dem Thema zu tun gehabt. Erkennst du den Zeitpunkt oder kannst du im Nachhinein sagen, gab es irgendeinen Auslöser für dieses Herzensthema? Weil ich weiß, du redest ja sehr gerne von dem Thema, es liegt dir auch wirklich am Herzen.
Ich rede wirklich gerne und viel.
Und genau, also für dich, lieber Zuhörer, ich will dir auch gerne sagen, woher wir uns kennen. Anja ist derzeit Präsidentin des Rednerclubs Hanse Redner.
Redeclub, also ich rede viel und gerne. Da darf ich jetzt jeden Montag reden, das ist toll.
Genau, ja, richtig. Du bist eine super, super tolle Präsidentin. Und genau, wir haben uns da kennengelernt, also in dieser Dachorganisation Toastmasters International. Wir treffen uns jeden Montag, um Reden zu üben, um Führungsaufgaben zu übernehmen. Und jeder ist immer gespannt, wenn du eine Rede hältst. Weil irgendwie jeder hofft, es geht um das Thema Sex. Weil keiner bringt es so entspannt rüber und so lustig und auch mal mit dem Augenzwinkern.
Hm.
Und das man erkennt allerdings daran schon, dass es jeden Menschen betrifft.
Ja.
Und jeder hat irgendwo ein Thema oder einen Wunsch oder Probleme, ne? Und
ja, Sexualität macht unsere Persönlichkeit auch aus. Und deswegen habe ich gerade gesagt, das ist so ein weites Feld, da spielt so viel hinein. Es geht eben nicht nur um den Sex, den wir ausüben, sondern es geht eben darum, wie wir auch die Welt wahrnehmen. Wenn ich als Frau heterosexuell bin, dann nehme ich Männer und Frauen anders wahr, als wenn ich als Frau homosexuell bin oder bisexuell.
Mhm.
Ich meine, dann denken manchmal, wir sagen Leute, das stimmt doch gar nicht. Also ich habe, das ist überhaupt nicht so. Ich denke da gar nicht dran. Nee, wir denken da auch nicht bewusst dran. Aber wenn ich in eine Gruppe von Menschen komme, dann scanne ich irgendwie automatisch und dann sehe ich Männer und Frauen, ich sehe Männer und ich stelle fest, die finde ich attraktiv, die weniger. Ob ich jetzt weiter denke, hat mit meiner persönlichen Situation zu tun, aber ich nehme sie wahr, ich nehme dich als Frau wahr, wie du jetzt hier sitzt, egal was ich unter Weiblichkeit verstehe, aber ich nehme dich so wahr, ich nehme dich als Frau wahr, als Freundin, aber ich nehme dich jetzt nicht unbedingt als sexuelles Wesen wahr. Also nehme ich schon, aber nicht in Bezug auf mich.
Ja,
wäre ich ein Mann, würde ich es anders sehen, würde ich dich anders wahrnehmen.
Ja,
und das ist einfach das. Das ist das, was uns umtreibt. Und auch, was ja immer wieder ein ganz großes Thema ist, ist dieses Körperliche. Also wir sehen überall Körper, nackte Körper, geschönte Körper. Und wir Frauen beschäftigen uns dann sehr stark mit unserem Körper und mit dem, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Und das hat natürlich auch was mit Sexualität zu tun. Also Männer natürlich auch. Also für die trifft es genauso zu.
Mhm.
Und ja, es durchflutet uns einfach nicht. Ja.
Genau, da möchte ich nochmal kurz zurück, weil meine ursprüngliche Frage oder auf die ich nochmal hinaus wollte, war ja, gab es einen Punkt? Ja, weil wir bei diesem Herzensweg sind. War der Punkt im Studium, dass du dich dafür interessiert hast? Oder war das schon, ich sag mal, in der Pubertät, da wo wir mit dem Thema Sexualität so das erste Mal in Berührung kommen?
Also das ist schwierig zu beantworten. Natürlich hat mich Sexualität schon ganz früh erwischt. Also ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, an die ersten schönen Gefühle, als ich mich an irgendeinem Baum herumhangelte, meine Beckenbodenmuskeln anspannte und dachte, das ist aber ein schönes Gefühl. Dann mache ich noch mal ein bisschen mehr, bis ich keine Kraft mehr hatte. Mhm. Aber ich wusste natürlich nicht, was das ist. Da war ich noch Kind. So, das kam dann irgendwie erst später. Und klar, in der Pubertät, also als ich anfing, mich für Jungs zu interessieren, naja, schon 13, 14 oder so, da war dann das Interesse an schulischen Dingen ziemlich, die Waagschale ging sehr stark in eine Richtung. Mhm. Habe mich rumgeschlagen mit verliebt, hier, da, wie das halt so ist als Mädchen irgendwie, ja. Ne, die ersten Gefühle und ein wenig das Praktische. Ich bin ja aus einer Generation, in der wir kein Internet hatten und in der wir, ja, es gab kein wenig Zugangsmöglichkeiten zu Informationen. Also die Bravo war unser Aufklärungsmedium.
Das Doktorsommerteam, ne?
Ja, genau. Das haben wir, haben uns, meine Freundin und ich, haben uns halt dann immer schon vom Konfirmandenunterricht donnerstags schnell die Bravo gekauft. Da tauchte wurde die neue gerade herausgegeben. Und waren natürlich auch da total abgelenkt. Das erste, was wir aufblätterten, war immer die Dr. Sommer-Seite.
Ach, tatsächlich?
Ja, und wir, das war alles, was wir hatten. Wir hatten nicht mehr. Also da war einfach nichts. Da konntest du vielleicht von einer Freundin, die dann schon mal geknutscht hatte, noch irgendwas erfahren, aber mehr wusstest du nicht.
Ja.
Sodass ich dann bei meinen ersten sexuellen eigenen Erfahrungen auch ziemlich hilflos war. Das war, kann ich auch so sagen, also das war jetzt auch nichts Weltbewegendes. Das war eher weniger angenehm. So, es hat einfach gedauert. Heute ist es dann anders. Heute kannst du alle Informationen bekommen und hast aber eine riesen Erwartungshaltung und das wirkt sich auch nicht unbedingt viel besser aus, ehrlich gesagt. Also was besser oder schlechter ist, kann man da nicht so genau sagen. Aber das war halt alles dann diese praktische Erfahrung. Dann auch später noch, als ich dann etwas älter wurde, ein bisschen mehr ausprobiert habe. So die erste Liebe da war. Ich weiß nicht, es war halt dieser... Ja, dieses praktische, aber ich war auch oft sehr verloren in dieser ganzen Geschichte, also verloren in meinen Gefühlen, mit meinem Körper. Ich wusste nicht so genau, was damit anfangen soll. Oft war das, glaube ich, auch eher was Sex, nicht Liebessex oder irgendwas, sondern einfach nur um Bestätigung zu kriegen oder irgendwas. Mhm. Also es gibt ja, ich weiß nicht, 280 Gründe, warum wir Sex haben.
Und oh Gott, so viel.
Und heute weiß ich das eher natürlich auch besser. Und als dann dieses Studium kam, war es einfach toll, diesen ganzen Praxiskram mal mit Theorie aufzufüllen und da reinzubinden. Und es war wirklich, für mich ist es wirklich diese Frage, wenn alles weggeht, diese ganzen Schichten, Kultur, Gesellschaft, was bleibt dann über? Da ist nämlich eigentlich nichts. Also, weil.
Was meinst du mit nichts?
Weil viele Menschen sagen, Sexualität oder Sex ist doch was Natürliches. Aber was ist daran wirklich natürlich? Also dass die Art, wie wir hier heute in 2018 in Deutschland Sex erleben, praktizieren, das ist nicht natürlich. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht, dass es was Schlechtes ist, sondern es ist nicht natürlich. Es ist geprägt von unserer Gesellschaft, es ist geprägt von unserer Kultur. Andere Menschen 2018 in Deutschland kommen aus einer anderen Kultur, erleben Sex schon wieder ganz anders. Mhm. Menschen, die heute 80 sind, erleben Sex anders als die heute 18 sind. Mhm. Männer und Frauen erleben es unterschiedlich. Dann ist es das, was ich eben gesagt habe. Die Menschen, die heute aus einer anderen Generation, also aus einer älteren kommen, die haben andere Erfahrungen. Deswegen ist es für sie anders. Das meine ich damit. Es ist nichts davon ist einfach so naturgegeben.
Wir sind geprägt.
Ja. Und das von Anfang an. Mhm. Wir sind geprägt. Also wenn du Eltern siehst, die mit kleinen Kindern umgehen, die gerade offensichtlich Lust haben. Also stell dir vor, da ist so ein... Da treffen sich Mütter mit ihren Kindern und ein Kind fängt an, plötzlich auf dem Boden irgendwie die Beine zusammenzupressen und wird rot im Gesicht und fängt an zu atmen und man merkt, oh, das Kind hat gerade was entdeckt, was total Tolles. Ja. Es kann mit dem Körper was machen. Und die Mutter reißt das Kind hoch und sagt, nein, das darfst du doch hier nicht machen, das ist gar nicht gut, das ist ja peinlich und entschuldig bitte, ich habe mein Kind nicht im Griff und bla bla. Kriegt das Kind sofort mit, dass es was Negatives ist. Und das sind diese Bilder im Kopf, die wir haben.
Ja.
So, und das ist das mit der Prägung. Stimmt. Also von Anfang an
Es wurde auch nie darüber geredet, ne? Also so bei mir in der Ursprungsfamilie, das wurde eher unter den Tisch gekehrt irgendwie. Ja, wenn da nochmal so ein Kuss verteilt wurde bei meinen Eltern, so zack, auf den Mund, dann war es das.
Ja, genau, so bin ich auch aufgewachsen. Genau, keine Zärtlichkeiten bei den Eltern. Mhm. Wir haben jetzt aber auch, wir sind ja die Kriegsenkel, das ist auch nochmal eine besondere Generation, auch was Sexualität betrifft, weil wir eben mit Eltern aufgewachsen sind, die schlechte oder schlimme Erfahrungen teilweise im Krieg gemacht haben, die aufgewachsen sind mit Eltern, die aus noch einer anderen Zeit kommen, also ne, und die wir sind noch mal anders sozialisiert und das ist einfach alles mit da drin und ich finde das kann ich noch zum dritten Mal sagen. Einfach so spannend ist auch aufzudröseln, auch wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen, zu gucken. Ich finde es immer wie ein Geschenk, also sie kommen, haben etwas und dann blättern wir das auf und packen das aus und dann kommen so viele verschiedene Facetten raus. Und wir können an so vielen Stellen noch eine neue Lebendigkeit wecken und etwas Verständnis für sich selber schaffen. So viele sind auch dann mit sich selber so so streng und haben so viel Leistungsdruck und so, wir wollen irgendwas schaffen oder erwarten von anderen so viel. Und das ist so toll, weil dann kommt oft so eine Leichtigkeit da rein. Und so ein Aha, oh, das habe ich noch gar nicht so betrachtet.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ganz viele Aha-Momente, ne?
Ja, genau.
Weil man selber so einen Anspruch an sich hat oder vielleicht viele denken, so muss das doch sein, ne?
Ja, genau. Genau, das ist auch ein ganz großer Punkt. So muss das doch sein. Mhm. Andere Paare habe ich doch gelesen, 5-mal die Woche Sex. So, wo haben sie das wohl gelesen?
Ja, da wird ja auch ganz viel gelogen bei dem Thema Sexualität. Ja. Wahrscheinlich bei keinem Thema so viel wie bei dem, ne?
Ja, genau.
Obwohl man es ja mittlerweile weiß. Und ich finde es so schade, dass es, ja, wahrscheinlich will man sich da besser darstellen.
Ja,
was weiß ich?
Ja, das ist gar nicht immer unbedingt das Lügen. Wenn du ein Paar getrennt voneinander befragst, wie oft hattet ihr letzte Woche Sex, dann sagen sie wahrscheinlich was Unterschiedliches. Und gar nicht, weil der eine lügt und der andere die Wahrheit sagt, sondern weil sie es anders definieren. Wenn du mit Leuten sprichst, ich habe das so oft, dass Leute, also ich habe diese Geschichte. Eine Freundin hatte ein Date mit einem Mann und sie fand ihn ganz toll. Ich habe am nächsten Tag gefragt, und wie war's? Hattet ihr Sex? Und sie sagte, nein, völlig empört, wie ich denn darauf komme. Also, ne?
Ja.
Okay, gut. Dann haben wir weitergeredet und es kam dann so Stück für Stück raus, so eine Ernie- und Bert-Geschichte irgendwie aus der Sesamstraße. Sie haben sich geküsst und sie haben richtig geknutscht und zwar richtig wild. Sie haben sich fast ganz ausgezogen, sie hatten irgendwie Oralsex. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, und ihr hattet keinen Sex? Und das war so auch so ein Aha-Erlebnis, dass sie plötzlich guckte und dachte, ja doch, natürlich hatten wir Sex, nur eben ohne Geschlechtsverkehr.
Ja.
Da ist kein Penis in eine Vagina gerutscht. Und
ja, okay.
Deswegen hat sie gedacht, es wäre kein Sex. Mein Bill Clinton hatte auch keinen Sex mit seiner Praktikantin.
Hat er mehrfach betont.
Genau, ich weiß halt nicht, wie man diese Aktivitäten dann so nennt.
Ja, genau. Das definiert dann jeder für sich vielleicht tatsächlich im Kopf anders.
Ja, genau. Und das ist dann auch wieder spannend, das wieder rauszukristallisieren und dann auch da den Blick zu weiten, so dass das eben Sex nicht nur aus dem einen besteht, sondern ganz viel mehr. Andere wiederum sagen, das ist deine Lebensenergie und bei Sex fühle ich mich wohl und fühle ich mich männlich, weiblich und das ist,
für den anderen ist vielleicht Kuscheln auch schon Sex oder,
oder Dirty Talk oder irgendwelche heißen SMS oder WhatsApps zu verschicken und kann dann auch schon, ich meine, wenn wir getrennt voneinander im Bett liegen, auf zwei verschiedenen Kontinenten und wir telefonieren und machen es uns selber, dann ist das eindeutig Sex.
Ja. Ja.
Super. Also nach meiner Definition.
Und alles ist erlaubt, ne? Was jedem gefällt, so.
Ja, alles ist erlaubt. Alles das, was niemand anderen schädigt.
Ja. So.
Oder Grenzen überschreitet.
Oh, wir sind ja mittendrin hier im Thema.
Ja, genau.
Es geht ja um deinen Herzensweg. Also, wie ging es denn weiter bei dir nach dem Studium? Also, oder im Studium? Also, du hast ja dir selber so die Kurse beziehungsweise Vorlesungen ausgesucht.
Genau, ich habe mir mein eigenes Studium kreiert sozusagen und habe dann auch darin mein Diplom gemacht. Also, ich habe Erziehungswissenschaften studiert offiziell und ich hatte nur in Pädagogik zwei Prüfungen oder zwei Kurse, die nicht mit Sexualität zu tun hatten, aber alles andere schon. Ja, danach muss ich sagen, hatte ich erstmal die Faxen dicke, weil ich die Welt nur noch durch diese Matrix gesehen habe. Mhm. Ich konnte nicht mehr raus und ich weiß noch genau, ich hatte einen Freund, der konnte nicht kommen. Und ich hatte nun gerade im Studium die sexuellen Funktionsstörungen und dann so, ich weiß, was du hast. Du hast eine Ejaculatio retarda. So. Wahnsinn, richtig erotisch. Also, Okay. Ich komme da nicht mal raus aus dieser Haut,
ja,
aus dieser Rolle.
Okay. Ja, du wusstest ja alles oder weißt alles, ne?
Ja, und ich konnte einfach nicht mehr, ich habe mich selber darin auch verloren. Also auf der einen Seite, du bist ja in so einem Studium, bist du ja auch immer mit dir beschäftigt, weil ja ganz viel ja Selbsterfahrung und vor allem Selbstreflexion ist. Mhm. Wenn du dann später arbeiten möchtest mit Menschen und denen bei ihrem Problem helfen willst, dann musst du aus deiner Rolle raus. Also du musst aus deinem Ding raus. Es kann nicht sein, dass ich auch bei manchen anderen Leuten, nur weil ich eine Erfahrung gemacht habe, heißt das nicht, dass die auch für andere gut ist. Oder dass, weil mein Weg bei mir funktioniert hat, der auch bei anderen funktioniert. Du musst halt wirklich dich selber zurücknehmen und musst dich komplett auf den anderen einlassen.
Gerade in der Coaching-Rolle, ne?
Also ja, das genau. Auch. Ja, in der Coaching-Rolle, in der Sexualtherapie, also in all diesen Bereichen.
Ja.
Das ist ja ganz schwierig, also Ratschläge dann auch zu geben. Das habe ich eben schon gesagt, wenn ich nach Ratschlägen gefragt werde, was kann man denn da machen? Finde ich ganz schwierig, weil die Situation immer ganz unterschiedlich ist und die Faktoren anders sind, die Bedingungen, die Entstehungen, das Miteinander und ja, also es ist ja mal dieses Zeitschriftending, ne? Die 5 besten Tipps für das und das. Oder da, so musste ich auch eine Weile schreiben, immer diese 5 besten irgendwas. Das ist, finde ich, schwer. Es ist, heute mache ich das nicht mehr gerne. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
Was nach dem Studium kam. Du sagtest, du hattest erstmal die Faxen dicke irgendwie. Aber du bist jetzt ja nach wie vor im Thema drin, als Autorin, als Speakerin. Du stehst auf den Bühnen und redest über das Thema. Also,
ja, wenn du das so sagst, hört sich toll an. Ne?
Ja, wirklich. Du schreibst, du gehst da ja doch voll drin auf. Du hast einen eigenen Podcast. Ne?
Ja.
Wir sind Podcast-Kollegen. Da geht es natürlich um das Thema Sexualität. Also,
ja, genau.
Du bist ja dann doch am Ball geblieben.
Ja, ich bin am Ball geblieben, aber eine ganze Weile war ich erstmal raus. Ich musste einfach raus. Ich musste mich selber wieder finden und ein bisschen Distanz schaffen zu diesem Thema. Ich nenne das immer meine Matrix, also ne, wie wir die Welt wahrnehmen. Wenn ich Maler bin, also Künstler bin, dann sehe ich, wenn ich rausgucke, Farben und Formen und die, weiß nicht, Dimensionen, keine Ahnung. Und wenn ich rausgehe, sehe ich, oder wenn du rausgehst, siehst du die Welt auch anders. Und das musste dann mal raus. Und dann habe ich irgendwie erstmal ein paar Jahre was anderes gemacht und dann bin ich im sozialen Bereich wieder eingestiegen und habe dann Sexualpädagogik mit Jugendlichen gemacht. Ich habe viel mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund gearbeitet und mit Erwachsenen auch und da viel Beratung gemacht. Und ja, ich bin dann wieder in das Thema eingestiegen für mich und dann hatte ich auch mehr Distanz so. Und heute ist es halt so, dass ich eben hier, wie du schon sagst, ganz viele verschiedene Sachen mache und auch sehr glücklich bin, weil ich mich eigentlich den ganzen Tag mit meinem Lieblingsthema beschäftige, mit Sexualität. Und wenn mich jemand fragt, womit ich mein Geld verdiene, sage ich manchmal gerne mit Geld und mit Sex und mit Musik.
Und was denken die?
Ja, dann müssen wir erstmal
Tänzerin auf der Reeperbahn.
Genau, dann wird erstmal ganz kurz überlegt, was das wohl sein könnte. Und dann kommt eben raus, nee, so ist es gar nicht. Ich mache beides mache ich dann, manchmal sage ich dann noch, beides mache ich nicht selber. Also ich mache keine Musik selber und keinen Sex. Okay, eins davon ist gelogen.
Okay, jetzt darf der Hörer überlegen, was.
Ja, und das andere, was du angesprochen hast mit diesem Herzenswunsch, das ist halt die Musik. Also ich arbeite eben tatsächlich noch als DJ. Ich bin sehr auf mit Gender irgendwie, also mit der Sprache, achte schon drauf, aber bei dieser Bezeichnung ist es mir irgendwie egal.
Okay,
weil
also
ich,
DJ oder
ja, DJ hört sich irgendwie komisch an. Also das ist, wahrscheinlich fragst du mich jetzt, wie ich dazu gekommen bin, oder?
Genau. Ja, Anja macht ja selber Podcast-Interviews, sie weiß schon, was
kommt. Ich wollte dich nochmal zu Wort kommen lassen.
Ja, Anja, Mensch, wie bist du denn zur Musik gekommen?
Ja, das ist in der Tat ein sehr lustiger Zufall. Das ergab sich über meinen Hund und weil ich mal auf Toilette musste.
Ach.
Ja, ich war hier in Ottensen unterwegs und ich musste wirklich mal auf die Toilette. Und bin dann einfach ins Familieneck gegangen, so eine traditionsreiche Kneipe, die es, glaube ich, schon seit Jahrzehnten am Alma-Wartenberg-Platz gibt, wo der DJ immer so mit den Füßen auf dem Tresen steht und dann auch da drunter guckt von oben.
Oh, okay.
Das ist ganz lustig, ja. Und da kam ich über den Hund mit der Pächterin ins Gespräch und dann trafen wir uns noch ein, zweimal dort und dann habe ich mal irgendwann ganz frosch gesagt, wenn dir mal ein DJ fehlt, dann kann ich ja mal einspringen, wie ich dann so bin. Ne? So.
Ja.
Ja, und dann klingelte mein Telefon und ich war gefragt. Es war natürlich mega aufregend. Ich hatte mir dann 2 CDs bereitgelegt, rechts, links, damit ich mal abwechselnd spielen konnte.
Ach.
Ich hatte einen Freund davor gehabt und der war DJ und das war, ich hatte so einen, der habe ich mal für eine halbe Stunde rangelassen an seinen Dings und das war wohl toll. Ich habe keine Erinnerung, ich war wie im Rausch. Das ist ja jetzt auch schon eine, ich war 36, das ist nicht so lange.
Ja, ich wollte jetzt gerade fragen. Oh, das war ja erst vor 2 Jahren.
Ja, genau. Mhm. Ja, noch ein Jahrzehnt dazu. Ich habe spät angefangen. Ja, daraus hat sich das irgendwie ergeben. Dann kam die erste Party, noch eine Party, dann kam die eigene Anlage. Ja, mittlerweile habe ich, weiß nicht, für den Porsche Automobilclub aufgelegt und auf dem Fieselberg und ja, so
hab letztes Jahr Silvester haben wir zusammen gefeiert. Du als DJ, ich als Gast.
Genau. Ja, und ich habe schon ganz viele Sachen gemacht. Also viele Veranstaltungen und tolle Geburtstage. Also ich mag gerne so, ich mag ganz viel Musik. Aber es ist einfach was ich toll finde, weil ich auch da geht's halt auch darum. Ich bin Dienstleisterin. Ich betrachte mich nicht als Künstlerin. Ich mache nicht das, was ich will, sondern was die Leute wollen. Ich muss mich da genauso wie beim wie in der Sexualberatung auf die Menschen einstellen. Also ich habe mein Repertoire ist da, wie dort auch. Und ich schöpfe dann aus dem, was aus der Situation gerade kommt. Und
toll.
Ja, das ich habe ein Gespür auch da dafür. Ich bin technisch bestimmt nicht der beste DJ der Welt, das kann ich mal so sagen. Aber die Leute sind glücklich, weil sie feiern und weil sie die Musik bekommen, die sie mögen. Und
das ja, weil du auch ganz schnell erkennst, was jetzt gerade geht und was nicht. Und dann auch umswitcht. Also es gibt DJs, habe ich auch schon selber erlebt, die spielen ihren Turn durch, sehen aber, dass da kein Mensch auf der Tanzfläche ist. Und ich finde, ja, es gehört schon dazu, dass man die Leute irgendwie in die Bewegung bringt. Und dann darf man das Ego ausstellen und sagen, nee, genau, was brauchen die anderen? Und das hast du schön gesagt mit, ich bin Dienstleister.
Ja, genau.
Also du dienst den anderen, also die um den anderen, ich sage jetzt mal, gute Gefühle zu machen, um sie in ihre Kraft zu bringen, jetzt beim Thema Sexualität und um ihnen einfach einen schönen Abend zu bereiten als DJ.
Ja, genau. Und ich mag eben hier auch das Thema. Also ich höre halt, ich habe als Teenager, da hat sich das ziemlich früh abgezeichnet, ich war kein glücklicher Teenager. Ich war sehr unglücklich. Es war zu Hause bei uns alles sehr schwierig, was sicherlich auch zu meiner sexuellen Entwicklung damals stark beigetragen hat. Und ich habe mich viel in Musik geflüchtet. Also ich habe ich bin ziemlich früh auch schon zu Hause ausgebüxt heimlich und bin tanzen gegangen, knutschen gegangen, aber vor allem tanzen und habe da immer alles irgendwie vergessen können. Und das ist so das, woraus ich heute auch noch zehre. Jetzt, ich gehe heute nicht mehr so viel tanzen. Ich würde diese Nacht, glaube ich, gar nicht mehr durchtanzen können.
Ah, das ist aber cool, dass du das sagst, weil Musik gibt ja so, so viel. Ich habe eine gute Freundin, meine beste Freundin, Namensvetterin von dir, die auch sagt, ohne Musik hätte ich teilweise gar nicht gewusst, wie mein Leben weitergeht. Also weil die Musik ja so, so viel gegeben hat. Und das ist großartig einfach.
Ja.
Wenn ihr dann irgendwas im Inneren berühren mit ihren Texten oder mit dem Beat, das ist toll.
Ja, genau. Genau. Ja, Musik ist einfach total wichtig. Und ja, ich höre jetzt gar nicht mehr so viel Musik selber, weil ich ja auf den Partys auch oft genug Gelegenheit habe. Aber es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich so gerne mag, es gibt eine neue Platte von Sting und Shaggy.
Mhm.
Ich bin gar kein Reggae-Fan, aber die Platte ist einfach, wenn man die 2-3 Mal gehört hat, die lässt einen nicht mehr los. Also mich zumindest nicht, wie man zigmal hier angehört. Jetzt gibt's gerade eine neue Platte von Paul McCartney, ein Soloalbum. Und auch das habe ich jetzt seit gestern oder vorgestern in der Endlosschleife. Ich auch total klasse. Also ganz tolle Musik. So die alten Musiker.
Ja.
Also ich stehe viel auch auf solche, privat auf solche älteren Sachen. Ich mag auch gerne alten Rock und sowas. Ich so höre jetzt zu Hause wenig Charts an.
Ja, okay. Aber das musst du dann als DJ natürlich
Aber immer, auf Partys ist natürlich klar, dass ja alles dabei. Schlager mag ich nicht so gerne. Schlager finde ich eher sogar ziemlich gar nicht so gut, aber manchmal komme ich nicht drum herum.
Manchmal wollen die das, ne? Dann kommen die wahrscheinlich an und wünschen sich irgendwas und du denkst,
aber das ist eben wieder das mit dem, ne, sich auf andere einzulassen und das dann zu machen, so diese Wellen oder diese Schwingungen aufzunehmen, sowohl eben da als auch bei dem anderen.
Ja.
Ja,
also das heißt, du hast so 2 Herzensthemen, also einmal das Thema Sexualität und Musik.
Ja.
Wenn du jetzt mal die Augen schließt, einfach mal ein paar Sekunden zumachst.
Habe ich.
Gibt es gerade noch irgendetwas anderes in deinem Leben, wofür dein Herz schlägt?
Für Labradore?
Ja. Oh ja, ein sensibles Thema.
Ja.
Hast ja dieses Jahr deinen Hund verloren.
Ja, genau. Mm. Meine Alma. Es war eine Labrador-Hündin, eine blonde, klein, wüchsige. Und sie ist 14 Jahre alt geworden. Mm. Ich habe sie bis zum Ende begleitet und dann irgendwann die Verantwortung übernommen und das Ende dann auch künstlich eingeleitet sozusagen. Es war auch ganz schwierig, aber wenn man so einen Hund, ich meine, es ging halt nicht anders, das ist okay.
Ja.
Ja, und jetzt habe ich Nachbarn, die haben auch einen Labrador, einen Rüden. Und jetzt sieht es so aus, als würde ich ihn als Leihhund häufiger haben. Und das ist total schön.
Sehr schön. Ares. Ja. Habe ich eben auch schon kennengelernt. Ja.
Schon ist er im Podcast.
Ja, schon ist er berühmt, ja.
Das wüsste. Er ist auch so, ja, ganz lieber Hund. Also ja, das finde ich toll. Und wenn ich noch was habe, dann ist es die Ostsee.
Ja.
Andere würden jetzt vielleicht sagen, mein Mann, meine Kinder oder irgendwie so, aber ich habe keine Kinder. Und das ist auch völlig okay. Das ist auch zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe. Ich kann nicht von mir auf andere schließen. Wenn ich jetzt in einer lebenslangen Partnerschaft wäre, dann würden vielleicht manche denken, oh, dann kann sie ja vielleicht besser helfen. Aber das würde ja nicht bedeuten, dass das, wie ich die Partnerschaft lebe, auch für andere funktioniert. Vielleicht hätte ich eine monogame Beziehung mein Leben lang mit einem einzigen Menschen. Vielleicht wäre es aber auch mit einer Frau und nicht mit einem Mann. Mhm. Oder ich würde vielleicht in einer offenen Beziehung leben und ich kann das nicht auf andere übertragen.
Nee.
So. Und ich kann auch mit Menschen sehr gut arbeiten, mit Paaren, Frauen, die zum Beispiel nach der Geburt von Kindern mit ihrer Sexualität Probleme haben, ohne dass ich selber eine Geburt hatte, weil ich die Mechanismen kenne, weil ich mich eh darauf einstellen muss, was denn bei denen die Situation ist. Und das finde ich halt immer ganz spannend.
Mhm.
Und deswegen kann ich eben nicht sagen, ich denke jetzt an Mann, Frau, Kinder.
Alles gut. Immer. Das musst du auch nicht. Das, was spontan kommt, und das finde ich auch immer toll mit so einer Frage, dass man wirklich guckt, okay, wofür schlägt mein Herz?
Das ist übrigens, Entschuldigung, aber ist auch ein Thema, was ich ganz wichtig finde. Das auch gerade bei Podcasts jetzt, wenn ich so gucke, dann gibt es einen Single-Podcast und dann geht es aber nie um die Singles als Leben als Single, sondern ich finde das Wort schon nervig, ich sage jetzt mal Einzelne. Es geht nicht um das Leben als einzelner Mensch, sondern es geht immer darum, einen Partner zu finden, eine Partnerin. Mhm. Das ist immer, Single sein wird immer so
negativ besetzt.
Ja. Als wäre es ein Manko, als würde etwas fehlen, als wäre man nicht ganz.
Mhm.
Und ich glaube dann natürlich, auf dem Land ist es noch viel schwieriger als in der Großstadt.
Ja. In Hamburg hier, ne? Single-Hauptstadt, glaube ich.
Ja, in meinem Umfeld sind Paare mit Eltern, aber es sind auch ganz viele einzelne Männer oder Frauen in meinem Freundeskreis und auch in der Praxis habe ich nun meistens habe ich Paare und Einzelne, die zu Paaren gehören.
Mhm.
Da sind weniger dann, die tatsächlich jetzt im Einzelstatus länger sind.
Ja.
Aber ich finde es halt ganz wichtig, den Menschen auch zu vermitteln, auch wenn du alleine bist, du kannst ein tolles Leben haben. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und nur eine Beziehung muss nicht, da gibt's so viel, ich meine, so viele Beziehungen werden geschieden und dann ist es eine schöne Zeit gewesen und dann nicht mehr und, weil es immer, also oft finde ich so oft so schwarz-weiß gemalt und durch die großen Partnerschaftsagenturen, diese ganze Werbung, ist es so, dass du das fast schon erklären musst, warum das wäre das so einfach und ich weiß nicht, ich finde Menschen haben auch das Recht so zu leben und vor allem für sich selber das auch, also auch dazu zu stehen innerlich, und das finde ich ganz wichtig.
Und genau, gut, dass du das ansprichst, also betrifft mich ja auch, ne? Single seit oder alleine seit 4 Jahren, ja, alleine ohne Partner, aber nicht einsam. Und ich glaube, das ist so nochmal das Wichtige, dass man auch mit sich alleine zurechtkommen darf. Und also ich zum Beispiel genieße meine Zeit unheimlich alleine, bin super gern auch mit anderen zusammen. Nur ich bin mir auch selbst genug. Das heißt, ich brauche keinen Partner, der irgendwas in mir ausgleicht oder mir irgendwas gibt, was ich vielleicht mir nicht selber geben kann. Und das sind ja ganz viele Abhängigkeiten auch in Partnerschaften.
Ja, genau. Das stimmt, was du gerade sagst. Also dieses sich selbst genügen und auch zufrieden sein. Dann kannst du auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe eingehen.
Genau.
Aber sobald du diesem Bild bist, du brauchst den anderen, um vollständig zu sein oder weil du irgendwas nicht schaffst und ich kann das nur mit Partner, dann bist du abhängig auch vom Partner. Und das ist auch etwas übrigens, was die Lust sehr schnell tötet. Wenn du da in so eine Abhängigkeit kommst oder wenn du dich gar nicht mehr differenzieren kannst, wenn du gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt wer. Also ich kenne auch Paare, da ist da ist das so, wird das dann so verschwommen irgendwie. So, die sind nicht mehr, ich bin Mann, Frau, sondern die sind so ein Paar und das ist irgendwie.
Da muss das man sieht so man schon teilweise, wenn die ein gemeinsames WhatsApp-Profilfoto haben oder bei Facebook, dann denke ich immer so, wieso das? Also so, ja, krass, wir gehören zusammen und das ist ja alles gut. Mhm. Nur, ich glaube, man darf bewusst gucken oder bewusst dahinschauen, was leben wir hier eigentlich? Und ja, wenn es eine Abhängigkeit ist oder nur die Bedürfnisse des einen befriedigt werden und nicht des anderen oder dass man nicht gemeinsam in eine Richtung guckt,
ja, genau,
dann darf man das ganze Modell Beziehung einfach mal hinterfragen.
Ja, ja, genau. Ja, genau.
Sehr schön. Gut.
Ich komme noch mal kurz zu meinem Anker aus, Ostsee-Anker.
Ja.
Weil ich den gerade angesprochen habe. Ich finde die Ostsee toll. Ich bin eine Urlaubsautistin.
Was heißt das? Urlaubsautistin?
Ich habe neulich bei unserem Redeclub gesagt. Du bist das Gegenteil von mir, würde ich sagen. Wobei ich komme ja immer noch mal aus Hamburg raus, wenn auch nicht weit. Und ab und zu auch mal weiter. Ich war dieses Jahr schon wenigstens einmal in Barcelona. Mhm. Wobei das nicht auf meine Initiative herkam, sondern ein Business-Termin war. Mhm. Aber du reist ja rum und für dich ist das irgendwie alles, du hast Fernweh und du möchtest raus und du lernst andere Kulturen kennen und ich bin immer hier und lerne die Kulturen irgendwie hier dann kennen.
Ja.
Ich versuche mich in die Menschen hineinzuversetzen, aber ich fahre dann nicht dahin. Also ich weiß gar nicht, warum ich das nicht habe. Also ich bin schon glücklich, wenn ich hier einen ganzen Tag, einen halben Tag, 2 Stunden an der Elbe bin und da spazieren gehe und mir das irgendwie hier so hinsetze und das einfach in mich aufnehme. Und ganz toll, richtig glücklich mache ich mich, wenn ich, also wie jetzt zum Beispiel kommen, letzten Mittwoch bin ich einen Tag an die Ostsee gefahren, hab mir den Hund mitgenommen, hatte einen wunderbaren Tag, bin am Wasser lang gelaufen, 3 Stunden und hab dann da meine Freundin getroffen und wir waren beim Essen. Das war einfach toll. Ich habe das so, ich bin an verschiedenen Stellen gewesen, an Punkten, so meinen Ankerpunkten, wo ich aufs Wasser gucke und ich das einfach, dann gucke ich mir die Hafenanlage an, weiß gestrichen, das war die Sonne schien gegen diesen wahnsinnig blauen Himmel und das blaue Wasser. Ich bin so glücklich darüber, dass es so einfach zu erreichen ist für mich. Ich muss dann eben nicht 36 Stunden fliegen oder so.
Ja.
Ich brauche nur 20 Minuten zur Elbe zu laufen oder eine Stunde Richtung Ostsee zu fahren.
Ja.
Und ich bin schon.
Das interessiert bestimmt den Hörer oder die Hörerin. Wo denn an der Ostsee? Was ist denn da dein Ankerpunkt?
Ja, also ich komme ja ursprünglich aus Kiel. Ich bin da aufgewachsen, da habe ich auch studiert. Und ich habe halt immer noch meine Verbindung nach Kiel, auch über die Jahre. Jetzt bin ich 20 Jahre in Hamburg. Aber es gibt eben dieses kleine, feine Fischerdorf Strande Richtung Eckernförde. Aus Kiel raus und das ist ein Fischerdorf, da gibt's nicht mal einen Souvenirladen. Das ist mir die ganzen Jahre nie aufgefallen, bis es mal jemand formuliert hat.
Aber ein paar Fischbrötchenbuden. Ja,
genau, so ein Restaurant. Fischbrötchenbuden, es gibt so eine Strandbar, zwei verschiedene sogar. Und da kann man ganz lecker Scampi essen und was trinken. Und es gibt auch ein richtiges Restaurant, es gibt ein Hotel, es gibt einen Supermarkt.
Ja, ja.
Und das Café meiner Freundin Janneke, die den besten Kuchen weit und breit macht.
Ehrlich? Wie heißt denn das Café?
Atelier Café.
Ach, das gibt's ja nicht. Das ist deine Freundin. Ist ja krass. Da habe ich früher auch oftmals Kuchen gegessen. Ja, ich wohnte ja auch in der Nähe von Kiel und war natürlich auch häufiger in Strande. Ja, ich kenne das, aber die Hörerinnen und Hörer natürlich.
Ich habe das gerade ganz ausgeblendet, dass du das ja kennst.
Ja, klar.
Früher sind wir ja...
Und ich weiß natürlich, dass du da immer bist. Also,
ja,
ich sehe ja genug
Fotos. Aber ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, dass du das ja
kennst. Aber das ist spannend. Ja, guck an.
Also Schulzeit war immer Schicksal an der Uhr. Da war ich dann nicht so gerne, weil Schicksee an der Uhr war.
Was heißt Schicksee an der Uhr?
Schicksee an der Uhr, das war der Treffpunkt am Strand. Da ist irgendwo so eine aufgestellte große Uhr.
Ah, okay.
Mhm. Und das hatte immer für mich das negativen Touch, weil da waren dann all die gut aussehenden Bikini-Mädchen und ich.
Oh, komm.
Natürlich habe ich gedacht, ich wäre die Einzige, der es nicht gut ging und die sich nicht wohlgefühlt hat.
Nein, und den anderen Mädchen ging es genauso.
Ja, denen ging es genauso. Das habe ich dann viel später im Studium, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das die Erkenntnis vorher schon hatte oder tatsächlich erst im Studium, als wir alle Fotos mitbrachten aus unserer Jugend und dann plötzlich alle solche Geschichten erzählten. Das ist das mit der Selbsterfahrung, ne? Dieses, ja. Oh, klack, das gibt's ja gar nicht. Das
so
ist
ein Blödsinn. Die anderen, denkt man, sind immer schöner und ja, toller und schlanker oder so.
Ja, Quatsch. Das ist nicht so. Und heute habe ich Frauen in der Praxis, die denken, sie sind die einzigen, die nie einen Orgasmus kriegen oder nie bei der bestimmten Sache oder was auch immer und ganz erleichtert sind, wenn sie feststellen, ah, das stimmt gar nicht, ich bin gar nicht so falsch oder anders. Mhm. Naja, und das war früher schick sie an der Uhr und heute ist es eben Strand ein Stückchen weiter und ich, ja, wenn du es kennst, das ist einfach Ruhe.
Ja, das ist schön.
Surferkiosk hinten noch.
Ach Mensch, ja.
Da esse ich dann noch eine Pommes.
Sehr gut.
Dann geht's zum Leuchtturm, dann geht's zurück. Beim Bruno gibt's immer noch mal ein paar Scampi, so eine kleine Portion mit schönen Knoblauchsoße.
Oh, wie schön.
Die Fischbude ist jetzt neu übernommen worden. Das schmeckt nicht mehr so gut wie vorher, aber es ist auch okay.
Okay. Oh, da läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen hier. Also Leute, auf nach Strande. Ja, und was ich letztens festgestellt habe, als das letzte Mal in Strande war, ich glaube, es war Ende Mai, als meine Mutter einen Fallschirmsprung gemacht hat, da in Holtenau. Und mir ist aufgefallen, dass die Luft so mega klar ist. Also hier in Hamburg, man sieht ja keinen Dunst so wirklich. Aber wenn man denn draußen ist auf dem Land oder direkt an der See, sind ganz andere Farben da. Also so hatte ich das Gefühl, als wenn nicht so viele Staubpartikel vielleicht in der Luft schweben.
Ja, das kann schon sein. Das Mittwoch war die Sicht auch super. Konntest du rübergucken aufs andere Ufer, Heikendorf oder Laboe, das Laboe Ehrenmals. Das ist auch lustig. Meine Mutter... Ich habe ein Foto von meiner Mutter mit ihren roten Haaren und einem Mann an ihrer Seite. Das war nicht mein Vater. Der war noch sehr jung, da muss sie irgendwie 18 oder so sein. Und sie sitzt am Strand in einer innigen Umarmung mit diesem Mann. Und im Hintergrund sieht man das Laboe Ehrenmal. Sie muss damals auch schon an dieser Stelle gewesen
sein. Ah, spannend. Ja, okay. Ja, ja, da habt ihr vielleicht eine Verbindung hin.
Ja, da wäre es wenigstens eine Verbindung.
Ja, okay. Ja. Okay, also Familienverhältnis nicht ganz so einfach.
Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel auch gelesen. Also ich war nicht immer so wie heute. Also ich war echt sehr, sehr unglücklich damals. Hm. Ich habe mir wie gesagt viel Musik.
Weil die Beziehung deiner Eltern nicht so lief oder?
Weil die Beziehung meiner Eltern, meine Beziehung unserer Eltern zu uns Kindern nicht so lief. Also es war sehr schwierig. Und dann war, wie gesagt, Musik war ganz wichtig. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also ich hatte eine Freundin, Nicole, die sich den Podcast natürlich unbedingt anhören muss jetzt. mit der war ich ganz dicke. Wir waren beste Freundinnen und wir haben auf viel Mist gebaut. Feuer im Botanischen Garten gelegt und so und solche Sachen.
Was? Feuer im Botanischen Garten?
Ja, wir haben so Kartoffeln gegrillt und auch irgendwas in Brand gesetzt und so. Wir haben ziemlich viel Unsinn gemacht. Da gab es regelmäßig Ärger bei ihnen und bei mir zu Hause. Und wenn sie nicht da war, andere Freunde, hatte ich irgendwie, glaube ich, nicht wirklich. Es war ganz schwierig für mich, auch in der Schule nachher so. Und dann habe ich, wie gesagt, viel gelesen.
Du bist dann in deine eigene Welt so geflüchtet, so gefühlt? Also Musik, Bücher?
Ja, genau.
Okay.
Das ist wirklich lustig, weil man heute denkt, wie du mich jetzt kennst, dann denken die Leute, da ist ja offen und so. Und immer. Aber das war früher nicht so. Ich war sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, ich war auch nicht sehr beliebt. Ich weiß es nicht. Also irgendwann hat auch mal jemand zu mir gesagt, Anja, alle Jungs waren in dich verliebt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Du hast es gar nicht mitgekriegt.
Nee, ich habe mich immer eher, aber das ist wahrscheinlich auch wieder sowas, ne? Das haben alle gedacht. Ich war immer der Outsider. Also ich war immer irgendwie außen vor. Ich habe, glaube ich, mit dem Rauchen angefangen, damit ich in der Schule bei den Rauchern stehen konnte.
Ach, komm. Und was hat das damals mit dir gemacht? Das ist schon eine doofe Situation,
oder? Ja, das war
oder?
Total doof. Ich war ja, wie gesagt, ich war ja krass unglücklich.
Ja, genau.
Und dann passieren natürlich auch viele blöde Sachen, wenn du so lebst und auch der Eltern dich nicht wirklich interessieren oder mehr so mit sich beschäftigt sind. Ich meine, meine Eltern sind beide, also meine Mutter ist in Kiel aufgewachsen, 39 geboren und hat halt die ersten 6 Lebensjahre den Krieg so richtig mitbekommen. Sie hat auch immer von erzählt, das habe ich damals natürlich nicht einordnen können. Heute weiß ich oder denke ich, dass sie traumatisiert war. Und wenn du dann halt so aufwächst, dann ist das einfach schwierig. Und jetzt habe ich den Faden gerade wieder verloren.
Ja,
es ist irgendwie... Also
irgendwann hast du diesen Switch hingekriegt, dass du dich auch für andere oder anderen geöffnet hast und Freunde wieder hattest.
Ja, es hat ganz schön lange gedauert. Es hat echt lange gedauert. In Kiel, wie gesagt, ich hab da studiert. Ich habe ganz lange in einem Restaurant auch dann da gearbeitet. Und ich traf dann irgendwann jemanden wieder hier in Hamburg. Und dann wurde mir wirklich gesagt, ach Mensch, jetzt bist du ja richtig nett. Damals warst du ja unausstehlich.
Oh.
Also ich habe das mal als Kompliment genommen, dass man sich tatsächlich weiterentwickeln kann. Mm. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können an uns arbeiten. Und es hat ganz viel mit unserer inneren Einstellung dem Leben gegenüber zu tun. Es ist nicht so einfach, das zu verändern.
Und es ist eine Entscheidung auch, oder? Teilweise.
Ich weiß nicht.
Oder war es ein Prozess?
Ja. Nee, ich würde es als Prozess bezeichnen. Mm. Das ging nicht, war keine Entscheidung, ging auch nicht von heute auf morgen. Mm. Aber irgendwann, ich weiß gerade tatsächlich nicht, was es war. Irgendwas ist passiert und ich habe mehr Ruhe reinbekommen. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es, ich habe irgendwann den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Ob es das war oder raus aus dem Familiending. Mm. Also dieser Druck, der da war, das war echt nicht einfach. Mm. Das war wirklich ätzend und dann irgendwann, also ich bin manchmal heute noch froh, dass ich, wenn ich hier so an meiner Wohnung bin, alleine bin, dass ich denke, wow, ich habe Ruhe. So, es sind so die Nachwehen, habe ich immer das Gefühl. Mm. Ich weiß nicht genau. Also ich kann das heute einfach anders wahrnehmen, bewusster wahrnehmen. Ich war auch sehr missgünstig oder sehr unglücklich. Mm. Ich habe mein Studium selber finanziert. Mm. Ich habe keine Zuschüsse bekommen. Also meine Eltern haben nichts bezahlt, weil sie sagten, sie hätten kein Geld. Das BAföG-Amt hat gesagt, sie haben Geld.
Hast du nichts gekriegt?
Ich habe nichts gekriegt und man verklagt ja nur die Eltern nicht mal eben so.
Nee, das macht man wohl nicht.
Ja, es war so eine blöde Grenze und ich wusste auch, dass es schwierig wäre, aber sie haben auch nicht mal, also gab es auch nicht mal so eine Bereitschaft irgendwie, man muss ja nicht studieren. Also habe ich mein Studium komplett selber finanziert und das hat mich manchmal sehr verbittert, wenn ich andere mitbekommen habe, wie leicht sie es hatten und wie schwer es bei mir war. Mm. So, ich habe das dann auch sehr viel kompensiert durch Partys dann im Studium. Ich bin echt ziemlich ausgeflippt so. Also ich habe mein theoretisches Wissen nochmal mit sehr viel Praxis gefüttert.
Ja, aber das gehört ja auch dazu.
Auch nicht mit wenig Alkohol. Durchmachten Nächten und so. Also auch da, ich glaube, meine Freundin, die eine, mit der ich damals auch zusammen wohnte, war das eine Jahr, wo wir zu zweit waren, glaube ich, echt gestresst. Also das kommt auch noch alles dazu.
Und ja, das war irgendwie. Ich.
Ja, und dann dauerte das, bis irgendwann der Punkt kam, zu sagen, okay, es ist auch, vielleicht sind auch so Gespräche mit Freundinnen, die das nochmal spiegeln.
Genau.
Das ist auch so wichtig, zu sagen, wow, was du alles geschafft hast. Also ich komme aus einem, meine Eltern waren Arbeiter. Ich bin aufgewachsen, haben wir noch Zeit?
Ja, ja.
Ich bin aufgewachsen im Institut für Meereskunde. Das war das große Glück.
Ah.
Und auch noch in einer Gegend mit Villen. Also ich war das Arbeiterkind zwischen lauter Rechtsanwaltskindern und so weiter.
Okay.
Und hatte einen sehr schweren Stand. Ich war da nicht akzeptiert und da nicht akzeptiert. Das ist wie so ein Leben zwischen zwei Kulturen irgendwie. Mhm. Also es war echt schwierig. Aber es hat, am Institut war es halt toll. Meine Eltern haben halt da, mein Vater war Kraftfahrer, meine Mutter hat sauber gemacht. Hat sie sehr unglücklich gemacht. Und ich habe halt aber früh dadurch auch mitbekommen, dass man studieren kann und dass es das alles gibt. Meeresbiologie und ich wusste dann, ne, Studenten, Professoren, Doktoren, das war alles da. Als normale Menschen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, meine Patentante sagt immer, ich weiß nicht, Anja, wo du das her hast. Also von deinen Eltern hast du das nicht.
Diesen Drang. Ja, aber das Umfeld, das ist ja das, was ich auch schon häufig im Podcast gesagt habe, das Umfeld prägt ein Jahr und das sind nicht nur die Eltern.
Nee.
Ne? Also da wird man, glaube ich, am meisten, nicht glaube ich, sondern wird man am meisten geprägt natürlich. Und wenn du dann noch andere drumherum siehst, dann siehst du, ah, guck mal, das geht auch.
Ja, genau. Das ist, das, so ist das, was ich denke, dass dadurch irgendwie was entstanden ist und ich diesen wahnsinnigen inneren Druck habe, Druck oder ich weiß nicht, immer auch was Neues zu machen und irgendwie was zu lernen und ich weiß nicht, das ist...
Wobei, das sind ja auch so intrinsische Motivatoren. Ja. Ich rede ja immer gern über diese inneren Antreiber, über PLDs, Personal Life Driver und da hat ja jeder andere... Es ist immer gut, die eigenen zu kennen. Es kann durchaus sein, dass deine Eltern beide sehr pragmatisch veranlagt waren, du aber aus dem Inneren heraus, und das wird nicht vererbt, einen hohen Wissensdrang hast. Weißt du? Und den hast du wahrscheinlich, weil du bildest dich ja auch immer fort und allein schon Studium wäre ja auch nicht für jeden was.
Ich würde, glaube ich, tatsächlich lieber ein Geld in eine, ich habe mir schon was überlegt, was ich gerne machen möchte als nächstes, wenn meine systemische Coaching-Ausbildung im November fertig ist.
Mhm.
Ich würde lieber das Geld in eine weitere Ausbildung, Weiterbildung stecken, als das für einen Urlaub auszugeben, für einen großen.
Mhm. Ja, ja, super. Also dann hast du dieses Thema als inneren Antreiber, ne? Dass du immer wieder neues Wissen brauchst.
Ja, das ist eben, es ist... Früher war es vielleicht auch was für Selbstbewusstsein, heute ist das irgendwie anders. Ich weiß nicht. Aber was du gerade sagst mit diesem dem Umfeld. Also ich habe ja, wie gesagt, mit Kindern und Jugendlichen auch gearbeitet in so sozialen Brennpunkten. Und das ist natürlich auch so, wir waren dann eine ganze Weile da an der Reeperbahn und dann hast du halt welche, die leben in ihrer kulturellen Abschottung, würde ich gar nicht sagen. Die Kinder, die strecken schon die Fühler aus, aber sie leben halt in ihrer Welt da. Und da kamen dann die Jugendlichen, haben immer ein Praktikum bei Penny oder so gemacht und Edeka war schon was Besonderes. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie auch ein Praktikum in einem Büro irgendwo machen können, weil sie es nicht kannten. Sie wussten das nicht. Sie haben das von den Eltern nicht mitbekommen. Ja. In der Schule, das ist eben auch, wenn die das gar nicht mal sehen oder mitbekommen, das ist so schwer. Und ich finde, da müsste man echt wirklich viel, viel mehr machen, um auch da Möglichkeiten aufzuzeigen, was es alles gibt und was sie alles schaffen können. Aber dann, die haben sofort im Kopf, das wird sowieso nichts oder ich kann nur das machen.
Werden ja auch oft klein gehalten dann von den Eltern, ne? Oder...
Ja, die Eltern kennen das ja selber.
Die kennen es nicht. Ja, genau. Das sage ich ja.
Wir hatten einen Jugendlichen, der war echt schwierig und der hat sich dann bei der Polizei beworben. Irgendwas hat da Klick gemacht und der ist dann da, hat seine Ausbildung angefangen und das war gigantisch. Mm. Also das war wirklich was Tolles. Da fehlen irgendwie die Vorbilder und da fehlen so über den Tellerrand hinausgucken zu können, das zu lernen.
Wie können wir das denn noch machen, über den Tellerrand hinausgucken in unserem Alter, sag ich mal? Weil ganz viele stecken ja auch fest, zum Beispiel in einer Lebenssituation, die denen nicht gut tut, ne? Also sei es jetzt Job, Beziehung, familiäres Umfeld. Hast du da einen Tipp für jemanden? Was kann der machen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind einfach Sachen auszuprobieren. Also... wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben. Also tatsächlich einfach mal sich für eine Weiterbildung anmelden. Und da auch, das ist ja auch so spannend, in diesen Weiterbildungen, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich so viele andere Menschen kennengelernt. Ich bin überhaupt auf die Idee, einen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, nur gekommen, weil ich in einer Weiterbildung Frauen kennenlernte, die das gemacht haben.
Ja.
Ich hätte das gar nicht, dachte ich mal, das ist irgendwie komisch, das ist sowas... Esoterisches. Nur die Uni zählt.
Was ja, genau.
Was natürlich Quatsch ist. Aber da habe ich das erst gecheckt und dann habe ich das gemacht und habe ich wieder, also ich finde das toll, weil das unsere Möglichkeiten erweitert. Und super. Das eben, da lernst du andere Menschen kennen. Oder ich bin ja auch, das fand ich auch ziemlich lustig. Also ich komme ja, wie gesagt, aus ganz einfachen Verhältnissen. Und dann hat mich ein Journalist angesprochen und geschrieben und hat geschrieben, er möchte ein Buch schreiben über Golf und Sex. Und dann möchte ich jetzt, er ist der Golfer und er möchte halt gerne jemanden haben, der sich mit dem Bereich Sexualität auskennt. Und dann haben wir uns auf dem Golfplatz getroffen. Ich hatte mit 15 mal eine Freundin, da war ich auch mal mit auf dem Golfplatz. Ich habe mich da so falsch gefühlt, fand das so schrecklich und dachte immer, das geht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, Golf zu spielen.
Ja.
Und aus lauter Neugier und Offenheit habe ich gedacht, ach, da mache ich mal so einen Schnupperkurs. Oh, das hat einen Spaß gemacht, es war mega. Ich konnte mich danach nicht mehr bewegen, aber es war toll. Dann habe ich gedacht, ach, da mache ich mal die Platzreife, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Am Ende habe ich jetzt die letzten 3 Jahre oder 4 sind es jetzt Golf gespielt und habe eine Seite, also ein Kapitel für das Buch geschrieben.
Ja.
Und das ist einfach so wieder diese Erweiterung des Horizonts, einfach was anderes machen. Ich denke, jetzt mache ich erstmal was anderes wieder. Das ist was Neues lernen. Aber es ist das, den Horizont erweitern, die Möglichkeiten erweitern, andere Menschen kennenlernen, die andere Möglichkeiten haben. Also mein Umfeld heute ist ganz anders, als es vor 20 Jahren war. Und da sind auch viele erfolgreiche Frauen darunter oder Männer, was natürlich auch mich nochmal wieder antreibt vielleicht. Oder auch gleichgesinnte andere Frauen, die als Solopreneur unterwegs sind.
Genau.
Ich bin nicht mehr die Einzige. Ich war lange auch die Einzige. Und alle anderen hatten einen fest angestellten Job. Und das ist dann auch schwer, so Verständnis zu bekommen, weil die Situation so anders ist. Und mittlerweile habe ich über verschiedene Netzwerke auch andere Menschen kennengelernt. Und da hat sich einfach ganz viel verändert.
Ja, sehr schön, dass du es sagst, genau. Also es ist ja so, das Umfeld prägt einen, beziehungsweise man sagt ja, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst.
Ja, das finde ich schwierig, weil ich deutlich mehr Menschen um mich umgebe, aber...
Ja, gut, aber im Grunde ist es, du hast immer welche, ich sage jetzt mal, und das ist nicht despektierlich gemeint, die über dir stehen oder die mehr erreicht haben oder mehr Geld verdienen oder sonst was und dann andere vielleicht, die da drunter liegen.
Ja, du hast andere Impulse.
Ne? Andere Impulse, ja, genau.
Stell dir vor, du hast so jemanden in einem Hartz-IV-Umfeld. Alle sind darauf eingerichtet, die tauschen sich aus über Tipps, oder wie man noch an Geld kommt oder wie man die Zeit rumbringt oder wie man was weiß ich was macht, keine Ahnung.
Und das Fernsehprogramm.
Alle sind irgendwie schlecht drauf, weil ihnen irgendwas fehlt und dann wollen sie aber auch das nicht und das nicht und was weiß ich. Und dann zieht sich das alles so runter. Und wie soll denn da jemand oder auch Kinder sich daraus befreien? Also deswegen, manche brauchen irgendwie dieses Durchmischte in der Gesellschaft auch und ein bisschen mehr Vielfalt, mehr Verständnis füreinander. So, da sind so ganz viele Ansatzpunkte. Jetzt sollte ich mal in die Politik gehen als nächstes.
Vom Golfplatz in die Politik. In die Politik, ja.
Also falls mich jemand dazu animieren würde, würde ich wahrscheinlich...
Du wärst gut.
Ja, ich bin ja so für alles offen.
Ja, du bist ja nun wirklich so ein Multitalent, ne? Also zum Thema Sexualität, da gibt's ja nichts, was du nicht weißt und kannst.
Oh,
und
stimmt. Ne?
Ja, gut. Aber, nichts kannst, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
naja, oh, das ist übrigens ein interessantes Thema.
Na?
Nochmal kurz hier aufgerollt, dass ja viele Menschen denken, dass wir, die wir in diesem Bereich arbeiten, alle alles machen und alles können und alles toll finden. Und als ich damals, ich habe einen Tantra-Workshop mitgemacht und habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht und habe mich eben auch geoutet, als dass ich, dass es das erste Mal war für mich und dass ich da durchaus meine Schwierigkeiten hatte. Und da kam dann auch gleich irgendjemand und schrieb, ja, ich dachte, du mit deinem Beruf, du hast das schon mal gemacht. Mhm. So als wenn Tantra jetzt irgendwie das der Nabel der Welt wäre. Es ist eine von vielen Möglichkeiten und für viele Menschen ist es super und für manche nicht und für mich war es das erste Mal. Und wir sind einfach, es ist nicht so, dass meine Sexualität jetzt überwältigend toll ist oder ich alles kann oder am liebsten Männer anlernen möchte oder Frauen oder was weiß ich. So ist es nicht. Ich bin auch einfach eine Frau mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Vorstellungen. Ich kann viel besser darüber reden als viele Menschen. Obwohl es dann die Frage ist, ob ich in einer Paarbeziehung oder wenn da was ist, ob ich dann das auch alles so rausholen kann.
Das
kann
ist sein, es
dass
ja.
Das überhaupt nicht funktioniert, ne? Weil das Gegenüber, weil was weiß ich, oder ich Hemmungen habe oder so. Aber wir sind, also ich bin auch nur eine ganz normale Frau. Und
ja, genau.
Hab mal Sex und mal nicht. Und ja, so ist das eben.
Und eine ganz tolle Frau. Wirklich. Das auf jeden Fall. Oh, danke.
Ja, du bist auch sehr besonders.
Ja, wir sind alle besonders, oder? Jeder hat doch so tolle Seiten an sich.
Ja, aber viele kitzeln sie nicht raus, oder?
Ja.
Leben sie nicht aus, oder?
Trauen sich nicht, oder? Ja, also da sind wir wieder beim Herzensthema. Du bist halt dran geblieben, ne? Du hast gesagt, nee, das ist mein Thema. Egal, auch was andere davon denken, weil da... Ne, viele könnten ja denken, oh mein Gott, Sexologin, ne, wie kann man das nur machen? Und da noch öffentlich auch drüber reden, ne, du stehst auf Bühnen oder bei uns bei den Hanserednern. Und es macht dir Spaß und jeder freut sich, dir zuzuhören. Du hast deinen eigenen Podcast. Also, ne?
Die Hanseredner kamen übrigens auch durch einen Zufall, weil jemand mich darauf aufmerksam machte. Und ich habe dann gedacht, du geh doch mal hin. Es hat wirklich Monate gedauert, bis ich mich angemeldet habe.
Ja, und du greifst dann aber einen Impuls, der dir vielleicht von außen zugeflogen kommt, sag ich mal. Es gibt ja keine Zufälle, also in meiner Welt, sondern Zufall ist das, was dir zufällt. Und du gehst dann da mal hin und guckst.
Ja, genau. Ich gucke und bin neugierig und manchmal bleibe ich hängen, manchmal auch nicht. Manche Sachen gefallen mir eben nicht so gut wie andere Sachen. Und dann bleibe ich hängen und dann habe ich Bock. Und dann setze ich auch ganz viel Energie da rein, das auch zu lernen. Und das mit den Hanserednern war auch ein Glücksfall für mich. Also das hat mich auch total weitergebracht.
Es ist so schön, auch mit welchem Elan du das machst. Also letztes Jahr waren wir ja zusammen im Vorstand. Ich bin jetzt ja nicht mehr im Vorstand und du Präsidentin. Wäre ich natürlich gerne noch im Vorstand gewesen, aber aufgrund meiner jetzigen Situation habe ich es einfach nicht mehr gemacht. Ja, du machst es so mit Herzblut.
Ja,
also wenn du dich für was entscheidest, dann anscheinend so, ne?
Ja, ich glaube schon, das stimmt schon, ja.
Toll.
Und ich bin auch, also auch diese Präsidentschaftsgeschichte finde ich toll. Also man musste mich dazu nicht treten. Ich dachte, das möchte ich gerne machen. Ich möchte gerne einmal im Leben Präsidentin sein.
Und ja, sehr gut.
Ja, aber es sind halt auch diese Entwicklungsmöglichkeiten für mich selber. Ich bin ja jetzt, ist seit Juli, glaube ich, Anfang Juli. Und jetzt haben wir schon die ersten großen Hürden zu bestehen und das sind, da merke ich einfach auch da, also je mehr, das ist auch sowas, so gerade, also auch viele Frauen sind dann unsicher oder wissen nicht, aber mach einfach was. Also je mehr du machst, desto mehr Selbstvertrauen gewinnst du auch. So, das stärkt dich und die Sicherheit, mit der du auch in die Welt guckst. So, das ist so wichtig.
Ja,
statt eben zu Hause zu sitzen und zu denken, ich kann das nicht. Einfach machen.
Einfach machen.
Dann, oder wenn es ein Tanzkurs ist. Also etwas zu erlernen, das bewegt das Gehirn sozusagen, den Körper, Es macht ganz viel. Das finde ich einfach wahnsinnig wichtig.
Sehr schön.
In der Sexualität heißt das natürlich nicht, dass man alles ausprobieren muss. Das meine ich damit nicht. Also man muss nicht in Swingerclub und BDSM-Club und zum Tantra und Slow Sex nochmal. Man muss es nicht alles. Man kann die Möglichkeiten, wenn man das möchte, nutzen, aber man muss es nicht. Wichtiger ist halt, bei sich zu bleiben und rauszufinden, was möchte ich eigentlich.
Was möchte ich, ne? Was ist das, was ich will?
Ja.
Oh ja, danke. Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
48 Jahre Lebenserfahrung. Total, wirkliche Tiefen und Höhen auch.
Ja, das wäre jetzt nochmal so meine Frage zum Ende des Podcasts. Was machst du, beziehungsweise du hast ja sicherlich auch schon mal gezweifelt in deinem Leben.
Ja. Durchaus.
Genau, gab es Situationen, wo du nicht auf dein Herz gehört hast? Und was war das, ja, die Erkenntnis daraus?
Also es war nicht mein Herz, es war mein Bauchgefühl. Ich habe tatsächlich mal, da fällt mir sofort eine ganz, soll ich das erzählen? Eine ganz schreckliche Geschichte ein. Ich bin abgeworben worden aus einem Job von einem anderen Unternehmen. Und weil das was mit Fischen zu tun hatte und ich ja, wie gesagt, im Institut für Meereskunde aufgewachsen bin, dachte ich, das ist jetzt ein Zeichen, dass ich das machen muss. Und mein Bauchgefühl sagte, lass die Finger davon, mach das nicht. Aber mein Kopf, ich habe das einfach übergangen. Ich habe es einfach trotzdem gemacht. Und das Ende von der Geschichte war, dass ich nach einem halben Jahr raus bin, völlig fertig mit den Nerven. Und mein Vater hatte auch in der Zeit einen Gehirntumor, der ist in der Zeit gestorben. Das kam nochmal, oder kurz danach, das kam nochmal on top. Aber ich hatte einen Chef, der hat mich so drangsaliert. Das war so schlimm. Das war echt, ich habe ein Mobbing-Tagebuch geführt und wir sind dafür Gericht gewesen. Das war richtig schlimm und es hat, ich habe eigentlich auf meinen Bauch gehört. Ich hätte auf meinen Bauch sein müssen. Aber ich möchte das machen, da verdiene ich mehr und das und das. Und ich wusste, dass ich hätte es nicht machen dürfen. Das war echt schlimm. Und daraus habe ich eben mitgenommen, das Bauchgefühl, also das Bauchgefühl scheint so diffus zu sein, aber das hat schon was.
Also wie hat sich denn das geäußert? Also ich rede ja immer gerne vom Herzen, sage aber auch als Synonym Bauchgefühl, Intuition.
Ich sitze hier schon mit verschränkten Armen, dann merke ich.
Ja, genau, du wolltest, genau. Also du hast was gefühlt, dein Bauch, also es war ein Gefühl oder waren Stimmen im Kopf, die gesagt haben,
es waren keine Stimmen im Kopf. Es war dieses Unwohlsein, dieses Übelkeit im Bauch, also auch zusammen, so wie so ein Knoten im Bauch.
Ja, okay.
Und trotzdem habe ich es gemacht. Und dann
weil der Kopf gesagt hat, mehr Geld, Chancen, was weiß ich. Ist doch ein Zeichen.
Ja, genau. Das hatte dann natürlich auch was mit meinem, ich wollte dann wahrscheinlich auch meinem Vater nacheifern mit diesem Institut, mit den Fischen, was weiß ich, keine Ahnung. Und ich war überhaupt nicht qualifiziert für diesen Job. Also auch das war, da hätte ich mir ja schon mal, hätten wir mir hier die Armglocken, die Armglocken haben geschrillt, ich habe sie nur einfach.
Naja, die haben sich ja eingestellt.
Ja, aber die haben mich eingestellt, weil der Geschäftsführer dachte, na, wenn der sie so nett findet, dann ist er vielleicht mal ein bisschen, dann geht's ihm nicht so schlecht. Also das war wirklich, es war einfach total bescheuert.
Okay, also immer wieder wichtig aufs Herz und auf das Bauch.
Du sagst Herz, ich sag, hör auf dein Bauchgefühl und mache etwas nicht, wenn du das nicht, also mach es nicht aus logischen Überlegungen, wenn dein Bauch dir sagt und sich zusammenknotet, das ist nicht gut, dann mach es nicht. Oder geh nochmal richtig in dich und versuche rauszufinden, was die Gründe da sind, was dahinter stecken kann. Vielleicht findest du es raus und dann kannst du es einfach, dann kannst du das vielleicht irgendwie, keine Ahnung.
Auflösen oder das können auch manchmal nur, hatte ich gerade letztens in einer Podcast-Folge, Glaubenssätze sein, die wir übernommen haben von unseren Eltern zum Beispiel. Also so negative Glaubenssätze, die wir immer gehört haben, was weiß ich, mir fällt jetzt zum Thema Geld was ein, ne? Geld wächst nicht auf Bäumen oder irgendwie so, für Geld musst du hart arbeiten, das kann alles noch in uns stecken.
Ja, ne? Das stimmt.
Oder Arbeit darf keinen Spaß machen oder so. Dann nimmt man nachher einen Job, der echt voll fies ist. Quatsch.
Das ist genau, du hast recht, ja, genau. Arbeit, was hast du gesagt?
Arbeit muss hart sein oder anstrengend sein.
Ja, was für ein Quatsch, ne? Das merke ich jetzt übrigens. Das habe ich neulich mir jetzt aufgefallen, dass ich diesen Glaubenssatz auch noch im Kopf habe. Ich arbeite jetzt freiberuflich und ich lebe von Geld und lebe von Sex und von Musik sozusagen. Und ich finde das ganz toll und ich arbeite eben manchmal nicht 40 Stunden, manchmal arbeite ich mir manchmal weniger oder ich schlafe oft aus, weil wenn ich in die Praxis muss, ist es meistens erst eher später, also jedenfalls nicht um 8. Ich kann mir das ja selber legen, ich arbeite dafür oft am Wochenende oder ich sitze abends noch manchmal bis Mitternacht am Schreibtisch, weil ich dann die Ruhe genieße. Und trotzdem habe ich dann im Kopf gehabt, ich muss irgendwie einen 40-Stunden-Job machen. Also 40 Stunden haben sich so wirklich eingebrannt. Aber das ist Quatsch. Und ich merke das dann, dass ich das eine ganze Weile auch nicht so, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwas tun. Mittlerweile hat sich das aber eingegroovt und ich ja, kann das dann besser genießen. Aber das ist gar nicht so einfach, auch als
Teil.
Naja, okay. Du hattest vorhin mal irgendwann gesagt, zum Ende des Podcasts.
Ja, genau. Wir sind ja schon über eine Stunde.
Ja, reden ohne Ende.
Ja, das stimmt. Und es ist auch immer mega interessant mit dir. Auf jeden Fall. Hast du noch zum Abschluss jetzt einen Tipp für die Hörerin, für den Hörer, ein Buch, Empfehlung, was dir auf deinem Weg geholfen hat vielleicht auch? Oder zum Thema Sexualität, wo du sagst, das muss jeder lesen, diesen Film muss jeder gesehen haben.
Schweigen im Walde. Ich mache jetzt gerade diese, nachdem ich darum gebettelt habe, dass man mich nominiert, die 7 Tage, 7 Bücher Challenge. Also bei 7 Buchempfehlungen kann ich noch irgendwie mithalten. Bei einer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, ja, wie gesagt, ich lese wahnsinnig viel. Ich habe früher viel gelesen.
Na, muss er auch nicht. Also,
nee. Also ich könnte eine ganze Reihe an Sachen sagen, aber ich kann es nicht. Es ist einfach jetzt auch zu groß, weil es gibt Bücher Sexualität und Leben. Ich habe alle Bücher von Oliver Sacks verschlungen, dem Neurologen, der das Buch geschrieben hat zur Zeit des Erwachens. Das hat meinen Blick auf Menschen geprägt. Also,
wie heißt das?
Oliver Sacks heißt der, schreibt sich S-A-C-K-S, leider auch schon verstorben.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, Oliver Sacks, das kann ja jetzt nicht sein, oder?
Nein,
so ein Name.
Das ist so durch ihn auszusprechen.
Ja, okay.
Das ist ganz anders. Und er hat ganz tolle Bücher geschrieben. Aber das ist jetzt auch nichts, es ist halt Neurologie. Also, aber total spannend. Ich habe alle Bücher von Irvin Yalom verschlungen. Das ist ein amerikanischer Psychotherapeut. Oder David Snatch für Menschen, die in einer Beziehung leben. Das ist ein amerikanischer Sexualtherapeut.
Es
ist wahnsinnig viel. Alice Miller, da waren auch für mich tolle, erkenntnisreiche Sachen drin.
Okay, ja, vielen Dank.
Mein Lieblingsbuch ist jedenfalls Der Schwarm von Frank Schätzing.
Ja, sehr gut, den nehmen wir doch mal mit auf.
Naturwissenschaften, ich liebe das Buch.
Ja, das habe ich auch nicht gelesen, sondern gehört.
Ich habe alle von ihm gelesen. Ich finde, gerade die letzten fand ich alle toll. Auch wenn es so viel Kritik gab, ich finde die super. Und ich bin ein Science-Fiction-Fan, da habe ich auch noch mal so wahnsinnig Krimis. Ich liebe Kommissar Bruno.
Und ja, sehr gut. Du bist vielfältig aufgestellt, wirklich.
Ja. Es gibt ein Buch, das habe ich angefangen, das heißt, glaube ich, irgendwas über Scanner-Persönlichkeiten. Das konnte ich aber leider nicht zu Ende lesen, weil wir dann wieder andere Sachen dazwischen kamen. Es geht um Menschen, die immer so viele Interessen haben, das und das und das. Das habe ich die ersten 30 Seiten gelesen und jetzt liegt es im Bücherschrank.
Ja, dann bist du wohl ein Scanner.
Ja.
Sehr gut. Also, liebe Anja, wenn Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wenn sie deinen Podcast hören wollen, welche Seite von dir darf ich hier in den Shownotes verlinken?
www.anjadrefs.de
Zusammengeschrieben, ja.
Ja, genau. Da ist der Podcast verlinkt, da ist noch eine andere Seite, die ich mache, die sexualität.de verlinkt, wo ja auch schon ein Online-Kurs drauf ist. Und der zweite, da arbeite ich gerade am Finale sozusagen. Dann geht der zweite Online-Kurs raus für Menschen, die Lust am Sex verloren haben.
Ach, spannend. Der erste Online-Kurs, vielleicht magst du das nochmal sagen.
Der erste Online-Kurs ist für Männer, die zu früh kommen. Wobei die Definition ist zu früh, also sexualmedizinisch zu früh, aber auch die gerne länger können möchten. Gerade in einer Welt, wo heute sehr viel Porno geguckt wird. Das ist ein ziemliches Problem.
Okay.
So von sich selber auch, von der eigenen Sexualität auf die partnerschaftliche umzusteigen, so da sind ganz viele Sachen drin, das baut so aufeinander auf und körperliche Übungen, aber auch viel Informationen dazu und so. Und der zweite, wie gesagt, ist dann für Paare oder Menschen, die Lust verloren haben, basiert auf einem Sexualtherapiemodell, aber es ist keine Therapie, es ist einfach ein Kurs mit viel Informationen, mit 6 Schritten, mit Streichelübungen und ganz viel Informationen dazu, soll die Menschen dazu bringen, was wir vorhin schon hatten, ne? Den Menschen fehlen die Worte, sie können nicht über Sexualität reden, ne? So Worte finden und einfach einen leichteren Umgang mit Sexualität zu sehen und auch den Druck rauszunehmen. Also ich glaube, mein Credo, das habe ich jetzt immer im Kopf, ist, wer A sagt, muss nicht B sagen. Weil viele denken, oh, jetzt gibt's einen Kuss und dann weiß ich schon, wo es endet, nämlich darin, dass ich einen Orgasmus kriegen muss oder er oder sie oder wie auch immer. Und dann ist von vornherein, da geht schon so eine Schranke runter, das höre ich so oft.
Ja.
Und das hat mich sehr nachdenklich nochmal gemacht. Deswegen dachte ich, mache ich dazu mal einen Kurs.
Ja, sehr gut.
Ja.
Das ist doch prima. Und der kommt demnächst jetzt?
Ja, wir sind dabei. Da müsste jetzt irgendwie, ich denke mal, in 2 Wochen spätestens fertig sein.
Super. Ja. Also dann...
Ganz viel Informationen und... Ja, da kann ich, also dann nehme ich auch noch Videos auf, so, ne, ich kann echt viel.
Super, ja.
Und für meine also, letzte Mutter habe ich noch eine Krone gebastelt, weil ich heimlich den 8. gespielt habe. Und natürlich lief es auf Sex hinaus.
Ja, ich war dabei.
Und ich darf nochmal halten, die Rede, ich freue mich schon.
Ja, sehr gut. Auch Anja, das ist immer eine wahre Freude, mit dir zu reden. Und wahrscheinlich können wir jetzt hier noch 3 Stunden weiter am Küchentisch sitzen, vor diesem wunderschönen Holztisch und dem Mikrofon und einfach quatschen.
Ja, ja, ich könnte auch noch ewig weiter.
So wie uns einfach der Mund hier gewachsen ist. Wir beenden das jetzt mal und reden gleich einfach nochmal weiter, wenn das Mikro aus ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde deine Seite verlinken und jeder kann da schauen und alles über dich erfahren. Vielen Dank, dass du ja Aufklärung betreibst und dass du das Thema Sexualität ja gesellschaftsfähig machst und
ja,
mit so viel Humor auch rüberbringst. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann, ja.
Ja, ich möchte mich auch noch bedanken,
ja,
weil ich mich total freue, dass ich in deinen Podcast darf. Du hast so viele interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Jetzt bin ich auch dabei. Mhm. Und ich finde es auch toll, mit dir zu reden. Und ich finde es auch toll, dass ich heute mal diejenige bin, die befragt wird oder die erzählen darf. So viel. Ich habe aber auch mein ganzes Leben gerade erzählt. Jetzt wissen die Leute noch mehr über mich.
Ja, genau.
Und da denke ich nämlich, das hat neulich jemand gesagt, gerade als Sexualtherapeut, ja, man soll nichts wissen, weil es die Leute beeinflusst. Das stimmt auch. Ich habe da lange mit mir gehadert.
Ah.
Aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann einfach nicht alles. Ich kann nicht mich total abschotten und nichts nach außen dringen lassen. Ich bin einfach ich. Und das habe ich, Entschuldigung, wenn ich deinen Schluss jetzt nochmal kurz, aber das habe ich zum Beispiel bei den Hanse-Rednern gelernt, in dem Redeclub. Dass es die Leute das gut finden und dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Da habe ich es gelernt. Also ne, vorher war es immer noch irgendwie zu denken, ich muss jetzt in eine Expertenrolle, wie ist man denn da irgendwie hoch zugeknöpft und rede nur streng wissenschaftlich. Und ich habe festgestellt, nein, das ist nicht mein Weg. Also es ist okay, wenn ich sowas erzähle. Es gibt Sachen, über die rede ich nicht. Also ne, so da gibt's eine Grenze. Aber das ist auch was für die Zuhörer, ne? Also sei einfach du selber.
Ja.
Mein Gott, da stößt man. Bei manchen Leuten stoße ich an. Die sagen dann: Ah ja, du bist so direkt. Muss das immer sein? Und also ehrlich. Ja, das ist halt so. So bin ich.
Ja,
und ich möchte mich nicht mehr verstellen. Und wenn das jemand richtig doof findet, dann ist es zwar schade, aber ich kann das nicht ändern. Ich versuche niemanden vor Kopf zu stoßen und auch mit dem Reden über Sex mal aufzupassen. Aber im Großen und Ganzen ist es so. Und ich möchte mich nicht mehr verstellen. Also es ist alles, was ich erzählt habe, völlig in Ordnung. So bin ich, das bin ich. Und
toll.
Ja, finde ich, möchte ich anderen auch wünschen.
Toll, das war jetzt wirklich nochmal ein tolles Abschlussplädoyer. Also absolut toll getroffen.
Also danke, dass ich
vielen Dank
zu dir kommen durfte.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Und du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schau gerne auf Anjas Seite, habe ich eben schon mal gesagt, hör ihren Podcast.
Oh mein Gott, ich muss noch eine Sache sagen. Ich vergesse das immer, dann macht mein Kollege wieder Ärger. Diese Seite, wo die Kurse sind, ne, die kannst du bitte auch verlinken. Das ist dann nämlich www.die-sexualität.de mit AE. Das ist ganz wichtig. Das ist eine zweite Seite, die ich mache. Und da sind die Kurse und auch ganz viele Informationen und sowas alles.
Mhm.
Und der Podcast.
So. Sehr schön.
Oh mein Gott, bin ich fertig.
Also, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss.
Mach aus. Weiter.
Okay, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.